Sie hören SBS German.
Dominik Großalber ist Deputy Head of Mission bei der österreichischen Botschaft in Canberra. Oder auf Österreichisch, er ist Erstzugeteilter. Dieses Amt hat Dominik seit August letzten Jahres inne. Darum ist es höchste Zeit, dass wir ihn an dieser Stelle vorstellen und herausfinden, was er eigentlich so macht den ganzen Tag. Hallo Dominik.
Hallo Julia.
Erst möchte ich gerne mal wissen, was macht eigentlich ein Deputy Head of Mission oder ein Erstzugeteilter bei der österreichischen Botschaft?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich würde wahrscheinlich mal ein bisschen breiter ausholen und sagen, was macht eigentlich eine Botschaft den ganzen Tag? Weil am Ende des Tages mache ich nichts anderes als die Stellvertretung der Botschafterin und greife irgendwie in alle Bereiche hinein. Und so eine Botschaft hat natürlich, würde ich sagen, so 4, 5 Aufgabenbereiche, versuche ich das nun mal zu erklären. Das eine ist das Konsularische und Bürgerbezogene, also Unterstützung für österreichische Staatsbürger, Ausstellen von Visa, diese Geschichten. Dann gibt es noch das klassische Politische, also Berichterstattung und Knüpfen von Kontakten zu Politikern und ein bisschen das Verfolgen der Lage in unserem Amtsbereich für Wien. Dann auch noch recht wichtig bei uns ist wirtschaftliche Geschichten, also Unterstützung für österreichische Unternehmen in Australien und in unserem Amtsbereich. Und dann noch das Kulturelle. Das ist, glaube ich, gerade bei österreichischen Botschaften nochmal etwas stärker ausgeprägt als bei anderen. Wir sagen ja gern, wir sind so ein tiny country, but a cultural superpower. Also wir organisieren recht viel kulturelle Veranstaltungen auch und versuchen eben österreichische Kultur und vor allem auch neue Künstler und Künstlerinnen einem Publikum näher zu bringen bei uns. Und meine Aufgabe ist irgendwo überall und nirgendwo. Also ich bin eben der Stellvertreter der Botschafterin. Das ist meine Hauptaufgabe. Also wenn sie nicht da ist, dann bin ich der sogenannte Chargé d'Affaires. Dann bin ich der Leiter der Botschaft sozusagen, temporär. Und im Alltag beschäftige ich mich viel mit diesem politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Teil, weil wir für den konsularischen Teil recht viele sehr kompetente andere Mitarbeiter noch haben. Das ist so 80% unserer Belegschaft tatsächlich. Da muss man täglich nicht so viel hineingreifen.
Wie bist du denn zum diplomatischen Dienst gekommen? Wusstest du schon ganz früh, dass das deine Bestimmung ist oder hat dich der Beruf gefunden?
Also ich bin Quereinsteiger. Das ist mein dritter Job tatsächlich. Also ich habe damals Wirtschaft studiert, internationale Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuni in Wien bis zum Master hinauf. Dann bin ich kurz ins Finanzministerium gegangen. Da gab es damals die österreichische Ratspräsidentschaft. Wer sich mit der EU ein bisschen auseinandersetzt, weiß, das rotiert von Land zu Land und kommt dann so alle 13 Jahre einmal zu einem Land. Das war so ein bisschen eine historische Möglichkeit, da einsteigen zu können. Das habe ich gemacht 2 Jahre lang, die Vorbereitung und Durchführung. Und dann bin ich aber in den Privatsektor gegangen, war dann eine Zeit lang in einer Strategieberatung tätig. Und nach ein paar Jahren dort habe ich mich dann daran erinnert, dass ich tatsächlich eigentlich immer oder seit ich circa 16 war, schon so eine Faszination für Diplomatie und internationale Politik gehabt habe und habe mich dann entschlossen, dass ich unseren Aufnahmetest mache und mich bewerbe beim Außenministerium und bin dann reingekommen. Ja, ja, also ich wusste schon lange, dass ich es machen will, aber ich habe es dann lange nicht gemacht oder bin auf Umwegen hingekommen sozusagen.
Muss man da eine bestimmte Persönlichkeit sein oder bestimmte Charaktereigenschaften mitbringen, um in der Diplomatie arbeiten zu können? Das ist ja nicht immer ganz einfach, je nachdem, wo man stationiert ist.
Ja, also du hast einen sehr guten Punkt angesprochen, je nachdem, wo man stationiert ist und was man macht. Das Hauptalleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, für Diplomaten ist Flexibilität, weil wir eben erstens in unserer täglichen Tätigkeit, ich habe es ja vorher kurz angeschnitten, extrem unterschiedliche Dinge machen, jeden Tag. Und gleichzeitig müssen wir uns dann auch noch alle paar Jahre auf ein neues Lebensumfeld einstellen. Also im österreichischen System rotiert man alle 4 Jahre von Land zu Land mit limitierter Kontrolle darüber, wo man hingeht. Und das muss man natürlich aushalten und wollen und spannend finden. Ja.
Kann man denn auch ablehnen, wenn man irgendwo wirklich nicht hin möchte? Oder kommt das dann schlecht an beim Arbeitgeber?
Also man bewirbt sich auf Posten grundsätzlich. Hm. Also es ist nicht so einfach, wohin zu kommen, wo man gar nicht hin möchte. Aber man kriegt natürlich nicht immer das, was man unbedingt will.
Hm. Ja. Also du warst bisher schon in Mexiko, China, Singapur und
nicht mit dem Außenministerium, genau. Also ich habe im Studium und in früheren Praktika und solchen Geschichten an anderen Orten auch gelebt. Also wie du sagst, Mexiko, China, Brüssel eine Zeit lang, Singapur. Mit dem Außenministerium war ich eigentlich nur unter Anführungszeichen in der Ukraine für 6 Monate und jetzt hier.
In der Ukraine warst du von Oktober 2023 bis April 2024 und zwar in Kiew. Damals war die Ukraine ja schon im Krieg. Wie war das denn, in einem Land stationiert zu sein, das sich im Krieg befindet?
Ja, genau. Also das war schon während dem Krieg. Von einer professionellen Seite als Diplomat ist es ein enorm spannender Posten, würde ich sagen, weil man sehr erfüllende und irgendwo ja sinnhafte Arbeit leisten kann und auch wirklich Unterschiede irgendwie machen kann, hatte ich das Gefühl. Das Leben in Kiew damals, und da muss ich ganz großes Sternchen dran machen, ich glaube heute, was ich höre von den Kollegen und Freunden, ist die Situation deutlich schlechter nochmal. War irgendwie normal, außer wenn es halt nicht normal war. Also es ist schwer, das in Worte zu fassen. Man hat eigentlich ein ganz normales Alltagsleben und meistens in den frühen Morgenstunden ist dann halt ein Luftangriff und dann steht man mal auf und schaut, was so kommt und geht von den Fenstern weg und so. Aber dadurch, dass das so häufig ist, ist das einfach für die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer auch einfach Alltag. Es ist merkwürdig zu sagen, man gewöhnt sich daran, aber es ist irgendwo die Realität. Ja.
Also da steht man morgens auf und dann hört man die Sirenen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also zu meiner Zeit damals, wie gesagt, heute ist es noch viel häufiger und auch tagsüber mehr. Aber damals war es so, dass meistens so um 3 in der Früh, da geht dann die Alarm-App los und die Sirenen. Und dann gibt es so Social-Media-Kanäle, wo man schauen kann, was denn so kommt. Das macht einen Unterschied, ob eine Rakete kommt oder ob Drohnen kommen. Und je nachdem dauert es dann noch 1-2 Stunden, bis was da ist, oder es kann in ein paar Minuten knallen irgendwo. Und je nachdem geht man dann wieder schlafen oder macht halt, was man selber für richtig hält. Ja. Also die Realität für mich war, es ist so oft gewesen, ich hatte so ein kleines Feldbett in einer Abstellkammer, damit dort keine Fenster sind, und habe dann dort meistens einfach weitergeschlafen, ehrlicherweise.
Ja. Ja, also das klingt so, als ob man sich in dieser nicht normalen Situation einrichtet.
Ja, ich glaube auch, dass es, also unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich darauf, auch bei den Ukrainern würde ich sagen. Also es gibt die Leute, die sagen, sie ignorieren das vollkommen, und dann sieht man Fahrrad-Essensboten Essen ausliefern, während Drohnenalarm ist auf der Straße. Und dann gibt es natürlich andere, die dann in die U-Bahn gehen und sich lieber dort unten aufhalten. Und vor allem, das sind natürlich vor allem dann die Leute mit, auch mit Kindern, ist auch logisch. Ja. Mhm. Wenn man Verantwortung dann für andere hat, die sind dann auch dann jede Nacht unten im Luftschutzkeller. Ja.
Gut, zurück jetzt aber wieder hier in den friedlichen Pazifikraum. Was war denn bisher dein Highlight? Du bist ja jetzt seit einem guten Jahr auf diesem Posten. Hast du irgendwelche Highlights, die du teilen kannst?
Ja, ich habe viele Highlights. Also sehr spannend an dieser Botschaft ist, dass wir nicht nur Australien abdecken, sondern insgesamt 12 Länder, also Australien, Neuseeland und dann noch 10 pazifische Inselstaaten. Und man dadurch irgendwo die Möglichkeit bekommt, an Orte zu kommen, wo man jetzt als Tourist oder vor allem als europäischer Tourist eher nicht glaubt, dass man hinkommen würde. Ja, also ich sage vielleicht kurz, mein australisches Highlight, würde ich sagen, war ein Besuch in Port Hedland in Western Australia, wo wir die Infrastruktur dort besichtigen durften. und mal zu sehen, wo dieses ganze Eisenerz, das Australien aus der Erde holt, ankommt am Meer und dann auf Schiffe gepackt wird und wie das Ganze funktioniert, das ist einfach unglaublich faszinierend, finde ich. Und etwas, was man sonst nicht so leicht zu Gesicht bekommt.
Also in Port Hedland ist so ein großer Frachthafen.
Genau. Das ist ein riesiger Frachthafen, der primär Eisenerz verschifft. Oben, es ist so ein bisschen westlich von Broome, falls der das was sagt, ja. Mhm. Also mich reizt an diesem Diplomatendasein immer die Situationen, wo man an Orte kommt, an die man sonst irgendwie jetzt nicht unbedingt als Tourist hinkommt. Also schöne Dinge kann man sich auch so anschauen, aber ich finde es immer sehr spannend, dann in Situationen zu kommen oder an Orte, die einfach irgendwie was Besonderes sind, ja.
Und ihr habt dann bestimmt auch immer lokale Menschen dabei, die euch die Insights auch zeigen und erklären.
Genau, ja. Also je nachdem, was das jetzt, das war damals eine von der EU organisierte Reise. Wir machen das semi-regelmäßig, dass die gemeinsam die EU-Botschaften Reisen organisieren und dann war da natürlich Western Australia involviert und lokale Leute.
Ich wollte jetzt aber noch auf ein ganz spezielles Programm zu sprechen kommen, das Österreich durchführt. Ihr fordert nämlich ehemalige österreichische Staatsbürger, die während des NS-Regimes vertrieben wurden aus Österreich, aktiv auf, um sich die österreichische Staatsbürgerschaft wieder zu holen oder sie wieder zu bekommen. Kannst du uns erklären, seit wann Österreich das macht und warum?
Genau, also warum ist, glaube ich, relativ schnell erklärt. Das ist einfach aus Verantwortung vor unserer Historie und vor der Geschichte. Ich darf dich kurz ein bisschen korrigieren. Es ist breiter gefasst, als du gerade gesagt hast. Also es sind nicht nur direkt Betroffene, sondern natürlich auch Nachfahren. Von den direkt Betroffenen gibt es natürlich nicht mehr so viele. Aber es sind Nachfahren von Verfolgten, die entweder durch das NS-Regime verfolgt wurden oder tatsächlich auch, die sich für ein demokratisches Österreich zwischen 1933 und 1938 eingesetzt haben, als es ja den sogenannten Austrofaschismus in Österreich gab. Da gibt es noch ein paar andere Nuancen, aber das ist so im Großen und Ganzen der Gist of Things. Und ursprünglich eingeführt wurde das 2020. Es wurde dann nochmal etwas abgeändert und breiter gefasst 2022. Und die Idee ist es eben, diesen Menschen und vor allem auch den Nachfahren die Möglichkeit zu geben, sich wieder mit Österreich zu verbinden und irgendwo auch diese Wurzeln ein bisschen erforschen zu können.
Geht genau. Ihr da aktiv auf Suche nach Nachfahren oder selbst Betroffenen oder müssen die auf euch zukommen? Kannst du den Prozess ein bisschen erklären?
Nein, also es ist ein Angebot des österreichischen Staates. Da gibt es online Werbung dafür teilweise. Aber wir gehen jetzt nicht hinaus und fragen die Leute auf der Straße, ob sie einen österreichischen Pass haben wollen oder so. Ist auch schwierig.
Das wäre ja mal was.
Ja, aber wir sind da recht bemüht, dann den Leuten zu helfen. Also wir kriegen tatsächlich recht viele Anfragen dazu, auch in Australien und aus Neuseeland natürlich ist ganz auch relevant. Und wir helfen den Leuten, und da gibt es einen Fragebogen, wo sie mal online schauen können, ob sie grundsätzlich Anrecht darauf hätten. Weil, wie gesagt, das ist ein bisschen komplizierter. Es sind nicht nur Leute, also Österreicher, sondern teilweise auch Staatsbürger der österreich-ungarischen Monarchie, die aber in Österreich gelebt haben, etc. Also da gibt es ein paar Nuancen dazu. Und wir helfen ihnen dann dabei mit diesem Fragebogen und dann mit einem Antragsformular und begleiteten Dokumenten, dass sie alles zusammenbekommen, damit wir das Ganze dann nach Wien schicken können. Da wird das bearbeitet und dann hoffentlich nach einer Bearbeitungszeit können wir den Leuten dann ja eine österreichische Staatsbürgerschaft geben. Ja, also wir haben in Australien bis jetzt knapp über 1000 so erfolgreiche Anträge gehabt, was jetzt doch relativ beachtlich ist, würde ich sagen, auch für die kurze Zeit, die das wirklich verfügbar ist. Und das Interesse ist auch recht groß. Also ich finde es immer sehr rührend, dann, wenn man die Personen auch trifft, die Geschichten, die dahinter stecken.
Mhm. Ja, das ist sicher sehr interessant. Und das gilt auch für Neuseeland, hattest du gesagt?
Es ist ein globales Angebot natürlich und liegt einfach in der Natur der Sache, dass die Leute, die damals geflohen sind, dann primär nach Australien gegangen sind, teilweise auch nach Neuseeland, eher wenige jetzt in Fidschi zum Beispiel.
Österreich lässt aber prinzipiell nur sehr schwierig die Doppel- oder Mehrfachstaatsbürgerschaft zu. Wie funktioniert das dann?
Ja, das ist tatsächlich ein Wunderpunkt. nicht in dem Fall, weil tatsächlich es einfach eine Ausnahme ist. Also wenn man nach diesem Passus im Gesetz seine Staatsbürgerschaft zurückbekommt, wir nennen die Leute dann sogenannte Wiederösterreicher, ganz gerne, dann müssen die nicht, wie sonst üblich, wenn man Österreicher wird, die andere Staatsbürgerschaft aufgeben. Ja. Die sind davon ausgenommen. Das liegt auch irgendwo in der Logik des Gesetzes, ne? Weil wenn ich ein Nachfahre bin zum Beispiel, dann bin ich ja theoretisch geboren damit und als Kind kann ich auch die österreichische Staatsbürgerschaft ohne Probleme behalten mit einer anderen Staatsbürgerschaft.
Also Kinder, die im Ausland geboren werden, aber von einem österreichischen Elternteil?
Genau, also die können die österreichische Staatsbürgerschaft und die andere oder mehrere, welche auch immer sie bei Geburt haben, mehrere haben. Ja. Es ist nur ein Problem und es ist auch sehr schmerzhaft, wenn man solche Leute dann trifft, wenn erwachsene Menschen eine andere Staatsbürgerschaft annehmen, dann verlieren sie nach derzeitiger Gesetzeslage direkt die österreichische.
Außer sie beantragen die Beibehaltungsausnahme,
so ist es. Also, glaube ich, auf Österreich. Man kann eine Beibehaltung beantragen. Das ist sehr, sehr wichtig, falls jemand zuhört und darüber nachdenkt, dass man diesen Antrag stellt, bevor man eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, weil im Nachhinein es nicht mehr möglich ist, sondern dieser Antrag auf Beibehaltung muss wirklich im Vorhinein gestellt werden. Ich darf an der Stelle kurz auf den Weltverein der Österreicher hinweisen. Die helfen ganz gerne bei diesen Antragstellungen. Wir als Botschaft haben da einfach nur die Funktion eines Briefkastens. Also wir nehmen die entgegen und geben die nach Wien weiter, aber können sonst nicht so viel dazu beitragen. Mhm. Aber dieser Österreicher Weltverein ist natürlich so ein bisschen die Lobbyorganisation der Auslandsösterreicher und die können dabei auch ein bisschen unterstützen. Ja. Es gibt verschiedene Dinge, Mittel und Wege, wie man argumentieren kann,
oder
dass
sollte.
Man die Staatsbürgerschaft halten darf oder sollte. Ja. Mhm. Also man muss entweder ein Interesse der Republik nachweisen oder einen enormen Nachteil für sich selbst im Fall eines Verlustes, wenn ich das verkürzt so darstellen.
Mhm. Ja, wir Deutschen können da auch ein Lied von singen. Wir haben das auch mitgemacht bis letztes Jahr und seit letztem Jahr, das weißt du vielleicht auch, können wir die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Und ich glaube, bei jeder Einbürgerungszeremonie, die jetzt stattfindet hier in Australien, sind mindestens 3, 4 deutsche Menschen dabei, die jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft haben.
Ja, absolut. Also das ist natürlich uns bewusst. Und also es gibt ja enorm viel österreichische Spuren eigentlich in Australien. Das ist etwas, was mich total fasziniert hat, als ich angekommen bin hier. Also laut dem letzten Census gibt es an die 50.000 Australier, Austrian Descent angeben zumindest. Nur viele von denen haben natürlich über die Jahre dann aus verschiedenen Gründen sich für die australische Staatsbürgerschaft entschieden und dadurch die österreichische verloren, was wir als Botschaft natürlich auch immer sehr schade finden.
Ja. Aber diese Menschen können nur die österreichische Staatsbürgerschaft wieder bekommen, wenn sie nachweisen können, dass sie entweder vom NS-Regime verfolgt wurden oder eben damals in der Zeit.
Also das würde ich trennen, ja, also die meisten, genau. Also jetzt Österreicher, die Staatsbürgerschaft verloren haben, weil sie eine andere angenommen haben, ist eine ganz andere Geschichte als das Nachfahren von.
Genau. Ja. Gut, ich glaube, da ist politisch auch noch einiges zu tun, aber ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für die ganzen Informationen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.